SRF 3.
Ein EU-Gipfel im Zeichen des Brexits. Die Suche nach einer gemeinsamen Haltung unter den 27 Staats- und Regierungschefs. Ein kleiner Schlagabtausch im Nationalrat. Die Debatte über die Folgen einer möglichen Schengen-Kündigung. Und ein Designerstuhl made in Italy. Die italienische Hoffnung auf mehr Handel mit China. Das ist Info 3 heute Abend mit Nina Gigax. Ja, aber... Das hat der Präsident des Europarates Donald Tusk gestern gesagt, zur Bitte Großbritanniens, den Brexit aufzuschieben. Mit dem Aber ist gemeint, dass das britische Parlament nächste Woche Ja sagt zum Austrittsabkommen mit der EU. Heute nun sind die Staats- und Regierungschefs der EU an der Reihe. Sie müssen entscheiden, ob sie diesem Ja-Aber folgen. Zu Beginn des EU-Gipfels zeigt sich, nicht alle teilen diese Haltung. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Der französische Präsident Emmanuel Macron teilt die Haltung von Donald Tusk voll und ganz.
Nous allons en discuter, mais je suis évidemment tout à fait ouvert à ce qu'il y ait une prolongation technique qui doit être la plus courte possible en cas de vote positif.
Er unterstütze eine kurze Verlängerung unter der Voraussetzung, dass das britische Parlament nächste Woche das Abkommen gutheisse. Es gibt daneben aber auch ein anderes Lager. Dazu gehören etwa der finnische Premier oder auch die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite, die den Briten eine Verlängerung gewähren wollen, damit diese noch etwas mehr Zeit haben für die Behandlung des Abkommens.
It will give some time and space for Prime Minister and government.
Die Frage scheint also zu Beginn des Gipfels noch nicht beantwortet. Es wird Sache der Chefs sein, unter sich eine gemeinsame Haltung zu finden. Weil das eine so heikle und wichtige Frage ist, kursierten im Vorfeld des Gipfels auch keine schriftlichen Entwürfe des Schlussentscheids. Die Staats- und Regierungschefs erhielten erst in der Sitzung selber einen ersten Entwurf. Die britische Premierministerin Theresa May übrigens äußerte sich bei ihrer Ankunft eher im Sinne Grybauskaites, indem sie sagte:
«But a short extension would give Parliament the time to make a final choice that delivers on the result of the referendum.»
Eine kurze Verlängerung würde dem Parlament die Zeit für eine finale Entscheidung geben. Im Raum steht noch eine zweite Frage. Wie wird die EU reagieren, sollte das britische Unterhaus auch bei der nächsten Abstimmung Nein sagen zum Abkommen? Während die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nicht spekulieren wollte und sagte:
«Deshalb werden wir jetzt Tag für Tag dann auch nach diesem Rat entscheiden müssen, was wir noch tun können. Und das hängt nicht von uns alleine ab, sondern natürlich auch von der britischen Seite.»
Und der niederländische Premier Mark Rutte dies als hypothetische Frage in einer hypothetischen Situation zurückwies.
«This is a hypothetical question in a hypothetical situation.»
Sprach eigentlich nur Emmanuel Macron Klartext.
«Ensuite, il nous faut être clair.»
Man müsse klar sein. Erstens, dass das Abkommen nicht nachverhandelt werden könne. Und zweitens:
«La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal. Nous le savons tous.»
Sollte das britische Parlament ein weiteres Mal Nein sagen, führe dies unweigerlich zu einem No-Deal-Brexit. Das wissen eigentlich alle.
Was der Tropensturm Idai in Südostafrika angerichtet hat, das ist noch immer nicht abzuschätzen. Und doch ist klar, hunderttausende Menschen brauchen Hilfe. Wir sind bei Mario Sturni und der Nachrichtenübersicht.
In der Nähe der mosambikanischen Küstenstadt Beira werden tausende Todesopfer befürchtet. Nach den schweren Regenfällen habe sich dort ein 125 Kilometer langer See gebildet, meldet der örtliche Koordinator des Welternährungsprogramms. In dem nun überschwemmten Gebiet hätten vorher hunderttausende Menschen gelebt. Laut der UNO benötigen in Simbabwe mindestens 200.000 Menschen dringend Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter. Idai traf vor einer Woche auf die südostafrikanische Küste und zog über Mosambik, Simbabwe und Malawi hinweg. Der frühere brasilianische Präsident Michel Temer ist verhaftet worden, das berichtet der Fernsehsender Globo News. Gegen Temer wird im Zusammenhang mit Korruption ermittelt. Er soll in den größten Korruptionsskandal Lateinamerikas verwickelt sein. Im Zug der Ermittlungen um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras wird in Brasilien gegen Dutzende Politiker, Funktionäre und Unternehmer ermittelt. Bei der Suche nach einem Medikament zur Behandlung von Alzheimer gibt es einen weiteren Rückschlag. Der US-Konzern Biogen hat bekannt gegeben, dass er zwei entscheidende klinische Studien abgebrochen habe. Das mit dem japanischen Partner Eisai entwickelte Medikament habe nicht die erwünschte Wirkung gezeigt. Zuvor hatten unter anderem Roche, Johnson & Johnson und Pfizer Misserfolge bei der Alzheimer-Therapie bekannt gegeben. In Basel hat eine 75-jährige Frau offenbar einen 7-jährigen Schüler auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und getötet. Das teilt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit. Der Knabe sei zur Mittagszeit auf dem Heimweg von einer unbekannten Person angegriffen worden. Die mutmaßliche Täterin habe sich nach der Tat bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und sei festgenommen worden. Das Motiv sei noch nicht klar. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.447 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 12,73 gehandelt und der Dollar zu 99 Rappen 24. Das Wetter. Morgen geht es mit viel Sonnenschein weiter. Nach einem teils frostigen Morgen steigen die Höchstwerte im Norden auf 16 bis 19 Grad. Im Tessin gibt es bis zu 22 Grad.
Info 3 Abend.
Was, wenn die Schweiz nicht mehr Teil wäre des Schengen-Raums, also Teil jener Staaten, die an ihren gegenseitigen Grenzen die Pass- und andere Kontrollen abgeschafft haben? Der Bundesrat hat diese Frage in einem Bericht beantwortet und der Nationalrat hat heute über diesen diskutiert. Ziemlich lebhaft. Der Grund, in einigen Wochen steht die Abstimmung über die EU-Waffenrichtlinie an. Bei einem Nein drohe der Schweiz die Kündigung des Schengen-Vertrags, warnt der Bundesrat. Aus der Debatte ist ein kleiner Schlagabtausch geworden. Gaudenz Wacker.
Das Schengen-Abkommen ermöglicht offene Grenzen ohne systematische Kontrollen. Wäre die Schweiz nicht mehr dabei, hätte sie große Nachteile, stellt der Bundesrat in seinem Bericht fest. Er warnt vor kilometerlangen Staus an den Grenzen. Touristen könnten nicht mehr so einfach einreisen. Bis zu 10 Milliarden Franken könnte die Schweizer Volkswirtschaft daher verlieren. Damit sei klar, was bei der Abstimmung über die Waffenrichtlinie auf dem Spiel stehe, sagt SP-Nationalrat Carlo Sommaruga.
Il faut relever que les pertes économiques colossales seraient engendrées si la Suisse sortait de l'espace Schengen.
Riesige Verluste für die Wirtschaft seien zu befürchten. An Schengen gekoppelt ist das Dublin-Abkommen. Dieses soll sicherstellen, dass ein Asylgesuch nicht zweimal in verschiedenen Ländern gestellt wird. Auch davon profitiere die Schweiz, so FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann.
Alleine in unseren Nachbarländern werden jährlich ca. 145'000 Gesuche abgelehnt. Diese kämen dann mit einem Zweitgesuch zu uns in die Schweiz.
Gerade vor der Abstimmung über die Waffenrichtlinie, so CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin, sei nun also klar,
dass sich das Schengen-Dublin-System bewährt hat und uns auch einen großen Mehrwert gibt. Dies sollten wir jetzt auch noch entsprechend in den Medien verbreiten, damit es allen bewusst wird in diesem Lande.
So weit kommt's noch, entgegnet Außenpolitiker Roland Büchel von der SVP-Fraktion, die als einzige Nein sagt zur EU-Waffenrichtlinie.
Ja, was wollen Sie denn, Frau Ricklin? Staatspropaganda?
Der Bundesrat kehre im Bericht Negativfolgen der Schengen-Mitgliedschaft unter den Teppich. Von Gegenargumenten wolle der Nationalrat nichts wissen.
Schengen wird ja richtig gehend angebetet von Ihnen. Sie machen Jubelkommentare zu einem Jubelbericht, der offenbar ganz klar bestellt ist.
Dabei gebe es mehr Kriminalität in der Schweiz, seit sie Schengen-Mitglied sei. Mehr Einbrüche, mehr Gewaltverbrechen, argumentieren Büchel und andere SVP-Nationalräte. Ja, es gebe dieses Gefühl von mehr Kriminalität, erwidert Außenminister Ignazio Cassis. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Die Situation habe sich verbessert, es gebe also weniger Verbrechen. Was wäre bei einem Schengen-Austritt? Im Nationalrat gab es heute einen Vorgeschmack auf die Debatte vor der kommenden Abstimmung.
Info 3 Abend.
Es ist ein gigantisches Projekt. China plant eine neue Seidenstraße nach Europa und Afrika mit Eisenbahnlinien, Straßen und Seeverbindungen. Die Idee: Baumaterial und Arbeiter aus China gegen Champagner, Kosmetika oder Schmuck aus Europa. Im Westen allerdings ist das Projekt umstritten. Die Ausnahme bildet Italien. Italien ist das erste Land der G7, das sich an der neuen Seidenstraße beteiligen will. Chinas Präsident Xi Jinping reist heute noch nach Rom. Er will die die weitere Zusammenarbeit vereinbaren. Wie genau soll diese denn aussehen? Das habe ich Italien-Korrespondent Franco Battel gefragt.
Ja, es soll bis am Samstag ein Dokument, eine Absichtserklärung unterzeichnet werden, nur man weiß nicht genau, was in dieser Absichtserklärung stehen soll. Sie wurde bisher noch nicht publiziert. Premier Giuseppe Conte, Italiens Premierminister, aber hat im Vorfeld gesagt, es werde darin nichts Verbindliches stehen. Und Chinas Präsident hat gestern im Corriere della Sera in der Zeitung aus Mailand viel über die großartige Freundschaft zwischen diesen beiden Ländern geschrieben. Die habe schon bei den antiken Römern angefangen. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man erwarten, dass da ein Dokument unterzeichnet wird, das sehr freundlich sein wird, aber wenig Konkretes enthalten wird.
Wenig Konkretes, aber unter dem Strich geht es ja um mehr Handel mit China und deshalb die Frage, wollen denn Chinesinnen und Chinesen überhaupt Produkte wie Pasta oder Grappa aus Italien haben?
Also, wenn man zum Beispiel schaut, wie viel italienische Firmen an Designartikeln nach China exportieren, dann kann man sagen, da läuft schon etwas. Das heißt zum Beispiel eben Kleider oder auch Möbel, Design made in Italy, das kommt in China durchaus mit einigem Erfolg an. Aber eben bei Produkten, die Sie erwähnt haben, beim Wein beispielsweise, Prosecco, Grappa oder auch beim Olivenöl, da klappt es weit weniger. Da sind die Geschmäcker einfach zu verschieden. Nur ein kleines Beispiel. Italien verkauft 3x mehr Wein in die kleine Schweiz als in das riesige China.
Zumindest für den Sektor Lebensmittel kann man sagen, in Sachen Export scheint der Nutzen doch eher bescheiden. Warum will Italien denn diese Zusammenarbeit überhaupt?
Italien erhofft sich, das sagt auf jeden Fall Premier Conte und auch der Wirtschaftsminister Luigi Di Maio, man erhofft sich eben eine Steigerung der Exporte Richtung China. Dazu muss man einfach wissen, Italien hat ja nach 2008 eine sehr schwere Wirtschaftskrise durchlebt und steckt jetzt bereits wieder in einer Rezession, in einer Wirtschaftsrezession drin. Da greift man einfach auch nach jeder sich bietenden Möglichkeit. Und ich gehe davon aus, Italien erhofft sich tatsächlich, dass über dieses Dokument, über diese Absichtserklärung auf irgendeine Art und Weise der Handel mit China gefördert werden kann. Obwohl ich eben da meine Zweifel habe und obwohl wahrscheinlich eben andere Maßnahmen, beispielsweise der Kampf gegen die Bürokratie, weniger Steuern, mehr Produktivität, eben auch beim Handel mit China mehr bringen würden als eine solche Absichtserklärung.
Einschätzungen aus Italien von Franco Battel. Info 3 ordnet ein. Wer mehr von uns hören mag, jederzeit im Netz. srf.ch/news ist die Adresse. Im Studio waren Thomas Fuchs und Nina Gigax. Einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.